Schon zum letzten Teil von dieser Predigtserie über Trauer, wo wir vor 3 Wochen angefangen haben. Das Buch Ruth, das 8. Buch in der Bibel. Wir haben gehört, dass es eine prophetische Botschaft ist an uns. Eine Botschaft aus dem Herz von Gott. Ich will geschwind die 2 letzten Sünden ganz kurz zusammenfassen, dass die nicht da gewesen sind, auch mit uns mitkommen können in den letzten Morgen. Ich hoffe, ich langweile euch da nicht zu fest mit dieser Kurzzusammenfassung. die ich schon am Hintern kippe. Nein. Okay. Die Geschichte von der Ruth ist eigentlich eine Liebesgeschichte zwischen dem Boas und der Ruth. Das haben wir gehört, das wissen wir. Aber eigentlich ist es ja eine Liebesgeschichte zwischen Jesus und der Gemeinde. So wie sich der Boas gesehnt hat nach der Ruth, so sehnt sich Gott nach uns, nach dieser Liebesbeziehung, die er mit uns möchte eingehen. Wir haben gehört, dass alle Namen von den Personen und von den Ortschaften eine tiefe prophetische Bedeutung haben für uns, für unser Zusammenleben. Wir haben gehört, die Ruth, die für die Gemeinde steht, der Boas für Jesus Christus, die Nomi für den Heiligen Geist und Bethlehem, da wo die Familie vom Elimelech gewohnt hat, steht für Haus des Brots, also immer genug zu essen. Und das Gebiet, wo sie gewohnt hat, Juda, ist der Ort des Lobpreises. Es ist also ein guter Ort, in Bethlehem zu wohnen. Und der Elimelech hat sich anders entschieden, wo Hungersnot war, hat er gesagt, hey, ich gang auf Moab. Super, auf Moab, wo eigentlich niemand wohnen will. Moab, das Land vom Mangel, das Land von der Unreinheit. Das Brösmeli-Land, dort, wo es immer zu wenig gibt, dort, wo die Leute am Gott Chemosh dient haben. Ein unglaublich brutaler Gott, der Menschenopfer gefordert hat. Dort ist der Elimelech mit seiner Familie hin. Wir haben uns dann gefragt, was machen wir, wenn es eng wird in unserem Leben? Gott gibt uns auch da immer die Wahl. Er sagt, ich habe euch das Leben gegeben, ich habe euch den Tod vorgelegt, ich habe euch den Segen vorgelegt, ich habe euch den Fluch vorgelegt. Wählt das Leben, bitte, wählt das Leben, wählt den Segen. Und der Elimelech ist auf Moab, er ist kurze Zeit später gestorben, seine beiden Söhne haben dort geheiratet, haben sich dort moabitische Frauen genommen, Ruth und Dorpa. Aber auch, das haben wir schon ein paar Mal durchgespielt, aber auch die beiden Söhne und der Elimelech sind in Moab gestorben. So, dass am Schluss die Nomi, die Frau vom Elimelech, mit diesen beiden Frauen, der Orpa und der Ruth, wieder zurück ist auf Bethlehem, weil sie hat gehört. Die Nomi hat gehört. Die Nomi als Bild für den Heiligen Geist hat gehört, hey, es gibt wieder Brot im Haus. Kommt, wir gehen zurück. Sie sind zurück, unterwegs, hat die Nomi diesen beiden Frauen gesagt, hey, ihr könnt von mir nichts erwarten. Oder anders gesagt, was erwartet ihr von mir? Dorpo hat gefunden, ja, das stimmt. Die Erwartungen, die ich habe, die kannst du nicht erfüllen. Und sie ist wieder zurückgegangen nach Moab. Die Ruth ist bei der Nomi geblieben. Sie hat eine Entschlossenheit gehabt und hat gesagt, dort, wo du hingehst, dort, wo du bleibst, dort bleibe ich auch, dort gehe ich auch hin. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Sie hat so eine Entschlossenheit an den Tag gelegt, wo Gott auch von uns möchte. Wir haben in dieser Geschichte gehört, im zweiten König, 13, dort hat der Elisa bei dem König Joasch auch die Leidenschaft sehen wollen, die Entschlossenheit. Er hat ihm 3 Pfeile in die Hand gegeben und gesagt, hey, klopf mit denen auf den Boden. Wie viel Mal hat er auf den Boden geklopft? 3 Mal. Was hätte der Elisa gern gesehen? Genau, das hätte er gern gesehen. So eine Leidenschaft, eine Entschlossenheit von dem König. Er hat nur 3 Mal. Und das möchte Jesus bei uns auch sehen, die Entschlossenheit. Hey, ich folge meinem Gott, egal wo er hingeht. Ich komme mit dir. Weil du meinst es so gut mit mir. Also, was soll's? Wir haben gesehen, auch anhand von Lukas 24, wo die 2 Jünger auf Emmaus gelaufen sind. Und Jesus hat sie ein Stück weit begleitet. hat mit ihnen geredet und am Schluss, wo sie in Emmaus gsi sind, hat Jesus was gemacht? Was hat Jesus gemacht?
Er hat sich verabschieden.
Aber hat er sich wirklich verabschieden? Er hat also da, als würde er sich verabschieden. Weil was hat er mit dem machen? Er hat schauen, hey, wie gross ist die Sehnsucht der Jünger nach mir, dass ich bei ihnen bleibe. Und wir lesen, dass die Jünger ihn genötigt haben, dass er bei ihnen bleibt. Die Sehnsucht wird Jesus bei uns auch sehen. Herr, bitte bleib bei mir. Was ist passiert, wo Naomi und Ruth nach Bethlehem zurückgekommen sind? Was ist passiert mit dieser Stadt? Genau, die ganze Stadt geriet in Bewegung. Oder in einer anderen Übersetzung heisst, die ganze Stadt wurde erregt. Da war eine Salbung auf diesen beiden Frauen, die ganze Stadt hat das gespürt. Wir haben dann uns gefragt, was passiert, wenn wir in ein Restaurant gehen? Was passiert dann? Genau, ich gehe essen. Und was passiert, wenn der Romeo hier kommt? Was machen die Leute? Könnt ihr das nicht mal machen? Der Romeo hockt da hin. Was machen die Leute? Wow. Sie schauen zum Romeo hinter. Warum? Warum machen sie das?
Weil er ein Hübscher ist.
Hey! Das stimmt! Er ist ein Hübscher. Ja, du gefällst mir auch. Er ist ein Hübscher. Und warum auch noch? Weil der Geist Gottes in ihm wohnt und weil er die Atmosphäre verändert. Darum schauen die Leute auf ihn. Dort, wo wir herkommen, dort verändern wir die Atmosphäre. Genau. Und wir sind alle hübsch. Amen. Genau. Ruth hat sich sofort auf die Suche gemacht nach Nahrung. Sie hat gesagt, hinter dem, wo ich hergehe und Nahrung suche, dort werde ich Gunst finden. Punkt. Sie hat mit ihren Lippen bekannt, dort, wo ich hingehe, dort werde ich Gunst haben. Sie hat regiert. Sie hat bekannt mit ihren Lippen. Und es ist so wichtig, dass wir in unserem Leben bekennen. Ich bin der, wo Gott sagt, dass ich bin. Und nicht der, wo meine Erfahrung sagt, dass ich bin. Das ist ein Bekenntnis. Und das können wir über unserem Leben aussprechen. Und das wird was machen mit uns? Es wird uns verändern, genau. Der Hiob sagt, beschließt du eine Sache, wird sie zustande kommen und über deinen Wegen leuchtet Licht auf. So einfach ist das Wort Gottes. Hiob 22, 28. So, das wäre die Zusammenfassung gewesen. Jetzt kommen wir zum Eingemachten. Naomi hat eine wunderbare Art gehabt, Ruth immer näher zum Boas zu bringen. Und auch das ist in der Prophetisch. Der Heilige Geist hat eine wunderbare Art, uns immer näher zu Jesus Christus, zum Vater zu bringen. Naomi, oh genau, das habe ich noch vergessen zu sagen. Die Orpa, die zurück ist, oder? Heisst die Wüstengazelle, die schnell davonlaufende. Genau. Hoppala. Ruth 3, 3 bis 4. Naomi hat zu der Ruth gesagt, so bade und salbe dich und lege deine besten Kleider an und gehe zur Tenne hinab. Lass dich von dem Mann aber nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es soll geschehen, wenn er sich hinlegt, dann merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt und gehe hin und decke sein Fußende auf und lege dich hin. Er wird dir dann mitteilen, was du tun sollst. Naomi fordert Ruth auf, sich zu baden, sich zu salben, sich schön zu machen für die Begegnung mit dem Boas. Und auch das ist prophetisch für uns. Gott ist es wichtig, dass wir uns vorbereiten auf das Treffen mit ihm. Wir können uns 24 Stunden mit unserem Vater treffen. Das ist sensationell, das ist wunderbar. Und doch ist es ihm wichtig, dass wir uns immer wieder ausrichten nach ihm, uns prüfen lassen, uns parat machen, uns baden, salben. Überlegt euch mal kurz, wie viel Zeit verbringen wir im Badzimmer für unsere Körperpflege. Ich relativ viel, obschon ich nicht mehr so viel Haar habe, bin ich sehr oft im Badzimmer und schaue, dass ich einigermaßen nett aussehe. Ich habe mir Sorge. Seht man hoffentlich, oder? Und Gott ist es wichtig, dass wir das da innen genau gleich machen. Der Psalmist fragt, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat. Psalm 23, 3-4 ist das gewesen. Psalm 139, dort steht, durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Siehe, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Herr, prüf mein Herz. Und wenn ich irgendwo abkomme, dann hol mich zurück. Psalm 51, 12. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Wir leben gerade heute in einer Zeit, die sehr schnelllebig ist. Und was passiert, wenn wir schnell unterwegs sind und wir machen irgendwo einen Fehler? Denken an einen Skirennfahrer, der verkantet. Was passiert mit dem? Ist weg, oder? Im Fangnetz. Und so geht es uns auch. Und darum ist es immer wichtig, dass wir uns wieder prüfen lassen, wenn wir vor Gott kommen und sagen, Herr, prüf mein Herz und sag mir, ob ich noch richtig unterwegs bin. Ruth hat das gemacht. Der Prozess von der Reinigung, vom sich prüfen lassen, ist Gott wichtig, sehr wichtig, weil es erfordert Demut. Ich tue mich demütigen vor meinem Gott und stehe hier und sage, Vater, schau du mein Herz hinein und sag du mir, ob ich irgendwo falsch unterwegs bin. Es erfordert Demut von uns, um diesen Schritt zu tun. Viele von euch kennen die Geschichte vom Naaman. Wir können den lesen im 2. König 5, 1-14. Da schickt der Elisa einen Bote zum Naaman. Der Naaman war eine Aussetzung. Und der Bote sagt zum Naaman, tauch dich 7-mal im Jordan unter, dann bist du wieder gesund. Der Naaman wird verrückt und sagt, geht's dem Elisa noch? Schickt er da irgendein Boot zu mir und ich soll mich da 7-mal in dem dreckigen Tümpel untertauchen? Was fällt dem eigentlich ein? Der hätte vom Elisa erwartet, dass er ihn empfängt. Er als Hauptmann, als Mann mit Autorität, ein angesehener Mann vor dem Volk. Jetzt schickt er irgendein Boot und sagt, gang in den Fluss und tauch dich unter. Der Naaman wäre wahrscheinlich gestorben, wenn nicht sein Diener gekommen wäre und mit ihm geredet hätte. Sein Diener hat ihn versucht zu beruhigen und hat ihm gesagt, Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Aber es hat Demut erfordert, vom Naaman auf den Boot zu hören und zu sagen, okay, ich tauche mich unter, 7-mal. Das hat den Naaman überzeugt. Er ist zum Fluss gegangen, hat sich untertaucht 7-mal und ist gesund geworden. Wenn wir Gott gehorsam sind, wenn wir uns immer wieder Löntler ausrichten, wenn wir uns immer wieder baden, reinigen, salben, ölen, dann wird er uns seine Güte, seine Grosszügigkeit, seine Gnade, er wird uns überschütten mit dem. und es wird uns gut gehen. So wie es der Ruth gut gegangen ist. Die Ruth hat den Gehorsam, hat die Demut gehabt und hat zu der Naomi gesagt, alles, was du sagst, wird ich machen. Sie ist also um Mitternacht zu dem Boas gegangen und hat sich zu seinen Füßen gelegt. Der Boas ist aufgewacht und hat gesagt, wer bist du? Und Ruth hat zu ihm gesagt, ich bin Ruth, deine Magd. So breite den Saum deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser. Wer liegt dort zu den Füßen vom Boas? Wer liegt dort zu den Füßen von Jesus Christus? Wer ist das, wo zu den Füßen von Jesus Christus liegt? Wer ist es? Wir. Wir gemeint. Wir liegen zu seinen Füßen und sagen ihm, Jesus, deck uns zu mit dem Saum von deinem Gewand, weil wir wollen Gemeinschaft haben mit ihm. Die Ruth fordert den Boas eigentlich auf mit dem, du mich heiraten. Und die Gemeinde liegt zu den Füßen von Jesus Christus und sagt, hey, wir wollen uns vereinen mit dir. Im Hohen Lied lesen wir, gibt es eine wunderbare Stelle, wo das eigentlich besingt, wer wir sind. Sie ist so strahlend schön wie das Morgenrot, so herrlich wie der Mond und der Schein der Sonne. Sie kann einen Mann erobern wie ein mächtiges Heer, das zum Krieg auszieht. Das sind wir. Wir gemeint. Die Ruth geht aus dieser Nacht raus, reich beschenkt. Der Boas zeigt ihr, was er vorhat am anderen Tag. Wir wissen, es hat ja noch einen Löser gegeben, der ist noch näher verwandt als der Boas. Und er hat der Ruth gesagt, ich gehe am nächsten Tag gerade mit dem reden. Ich mache das gerade klar. Aber er hat ihr noch etwas mitgegeben. Er hat ihr, wie viel Mass? 6 Mass Gerste. Das sind etwa 30 Kilo Gerste, hat er ihr am Morgen mitgegeben. Merkt ihr, wie die Gunst von der Ruth immer grösser, immer mehr steigt? Sie kommt immer noch mehr über. Der Boas hat ihr dann eigentlich gesagt, ich werde so oder so für dich sorgen. Und für uns heisst das, aus jeder Begegnung mit unserem Vater gehen wir reich beschenkt raus. Reich beschenkt. Ist das nicht cool? In dieser Geschichte von der Ruth hat jede Person einen Namen. Alle haben einen Namen. Nur eine Person hat keinen Namen. Schon komisch, hä? Wir lesen miteinander Ruth 4, 1 bis 6. Der Boas hat sich am nächsten Tag aufgemacht, ist zum Tor gegangen und hatte sich dort hingesetzt. Und siehe, der Löser kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Da sagte er, komm herüber, setz dich hierher, du so und so. Und er kam herüber und setzte sich. So und so. Er hat keinen Namen. Auf der einen Seite haben wir den Boas, den Starke, den Unerschütterliche, den Sichere. Und auf der anderen Seite haben wir die Ruth, die Warmherzige, die Offene. Und in der Mitte haben wir den So und So. Der, der drauf und dran ist, die Beziehung auseinanderzubringen. Wir müssen verstehen, dass der Typ, der so und so, auch für etwas steht. Nämlich der, der die Verbindung zwischen Jesus und der Gemeinde stören will, auseinanderbringen will, verhindern, damit wir uns mit ihm eins machen. Jemand, der etwas dagegen hat, dass wir eine innige Beziehung mit dem Vater haben, der steht zwischen Jesus und der Gemeinde. Wir lesen weiter, Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sagte, setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Und er sagte zu dem Löser, also zum So und So, das Feldstück, das unserem Bruder Elimelech gehörte, will Nomi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist, verkaufen. Sie braucht Geld. Da habe ich nun gedacht, ich will es deinem Ohr eröffnen und vorschlagen. Erwirbe es im Beisein derer, die hier sitzen, und im Beisein der Ältesten meines Volkes. Wenn du es lösen willst, löse. Wenn du es aber nicht lösen willst, dann teile es mir mit, damit ich es erkenne. Denn außer dir ist niemand zum Lösen da. Und ich komme erst nach dir. Und dann hat der Sohn so gesagt, ich will's lösen. Ich will's lösen. Und in einem Nebensatz sagt der Boas zum Löser, aber wenn du das Land kaufst, was musst du denn auch noch machen? Die Moabiterin, die gehört auch noch dazu. Das ist ein Package. Genau. Da sagte Boas, an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Nomis erwirbst, hast du auch die Moabiterin, Ruth, die Frau des Verstorbenen, erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen. Da sagte der Löser, dann kann ich es nicht für mich lösen, sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Übernimm du für dich meine Lösungspflicht, denn ich kann wirklich nicht lösen. Er kann nicht mehr lösen. Vor 10 Sekunden hat er gesagt, ich mache es. Und jetzt kann er nicht mehr. Ist schon komisch, hä? Jetzt kann er plötzlich nicht mehr lösen. Er sagt, ich kann nicht. Warum denn? Warum kann er jetzt plötzlich nicht mehr? Genau. Es ist... Wie? Genau. Es ist ihm nur um den Besitz gegangen. Aber als er gehört hat, dass er eine Beziehung muss eingehen mit dieser Ruth, hat er plötzlich gemerkt, oh, das könnte ja meinen Besitz irgendwo gefährden. Der So und So steht für eine Religion, die hinter unserem Besitz her ist, wo sich an der Sache interessiert, aber nicht an Beziehungen. Der So und So, für den sind Beziehungen gar nicht gut. Weil es kann seinen Besitz gefährden. Der So und So, der wird immer zwischen uns kommen. Weil er ist hinter dem her, wo wir haben. Und nicht, er ist nicht hinter uns her. Aber wer ist hinter uns her? Jesus Christus, er ist hinter uns her. Und so versucht immer wieder, da dazwischen zu kommen. Der so und so steht für einen religiösen Geist, der so gar nicht an einer Beziehung interessiert ist. Er hofft sich insgeheim einen Vorteil aus dem Handel. Wie sieht es in meiner Beziehung aus? Gibt es da auch irgendeinen So und So dazwischen, der verhindern will, dass Jesus den Saum von seinem Gewand über mich legen kann? Oder sage ich, ich bin so entschlossen, dass nichts und niemand zwischen uns kann stehen, wo die Beziehung stört? Ich glaube, wenn Gott uns etwas durch die Botschaft von der Ruth möchte sagen, er hat uns sehr viel gesagt, so hoffe ich wenigstens, dass ihr einiges mitgenommen habt, aber wenn er jetzt uns etwas will sagen, dann ist es das, dass er uns einlädt. Komm heute Abend zu mir in die Schür, auf den Dreschplatz, auf die Tenne, wie man in der Bibel lesen. Komm zu mir, damit wir Gemeinschaft haben können. Überall dort, wo in der Bibel die Tenne erwähnt ist, dort geht es um eine tiefe Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Und das ist das, wonach unser Vater sich sehnt, nach einer tiefen Beziehung. Was passiert, auf dem Dreschplatz, was passiert in der Schür, was passiert auf der Tenne. Dort findet ein Prozess statt. Dort wird die Spreu vom Weizen getrennt. Dort fällt alles weg, wo eigentlich nicht zu uns gehört. Die Schale, das Äußere, das Aufblasene, das Unechte, das geht weg. Und am Schluss bleibt nur noch der Kern. Das passiert in der Schür, das passiert auf dem Dreschplatz. Ich werde gereinigt in dieser Beziehung mit meinem Vater. Dass am Schluss nur noch ich und er dastehen. Und all das rundum, das fällt weg. Und der Prozess, der möchte unser Vater in unserem Leben immer mehr sehen. Herr, ich komme heute zu dir. Und nur wir zwei haben jetzt Gemeinschaft. Und nichts und niemand steht dazwischen. Möge doch diese ihre Gesinnung bleiben, mich alle Zeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern ewig gut geht. Ich habe den Vers schon mal gelesen und in dem Vers ist so eine Leidenschaft von dem Vater drin. Möge doch, oh bitte, bitte, bleibt bei mir, haltet meine Gebote, dass es euch ewig gut geht, euch und euren Kind. Das ist ja so eine Sehnsucht, die man aus dem Vers rausgespürt, von dem Vater zu uns. Eine Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft, nach dieser innigen Beziehung, die er zu uns haben möchte. Wer von euch hat genug von den Überresten zu leben? Wer von euch sehnt sich nach einem, wir haben glaube ich alle schon so einen reich gedeckten Tisch gehabt, oder? Wir sind vor zwei Wochen mit Hofstädte in Holland gewesen, und dann sind wir indonesisch essen und dann haben wir so einen Tisch gehabt und dort hat es, wie viele Schäle sind dort auf dem Tisch gestanden, vielleicht etwa 20, 25. Einfach, also die gerne essen, das war schon fast paradiesisch gewesen, herrlich. Wer hat genug von den Überresten und will in das Land, wo es keinen Mangel gibt, wo es einfach genug gibt? Will das jemand von euch? Ich will das. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von David, wo der Saul gestorben ist. Und er hat gesagt, hey, gibt es noch jemanden aus dem Haus vom Saul, wo ich Gnade erweisen könnte? Der Saul, notabene, der ihn ja bis aufs Blut verfolgt hat. Und der David sagt, gibt es noch irgendeinen aus dem Haus vom Saul, wo ich Gnade könnte erweisen? Und hat es noch einen gegeben? Der Mephibosheth, genau. Hat noch einen gegeben, das war ein Sohn von Jonathan. Der war noch übrig gewesen. Und den haben sie geholt. Und der Mephibosheth ist gekommen und hat sich vor dem David hingeworfen und hat gesagt, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zuwendest? Das tönte so, ich komme zu dir und iss unter deinem Tisch Brösmeli. Mehr bin ich nicht wert. Und David hat ihm gesagt, hey, ich gebe dir alles zurück, was am Saal gehört hat. Und du wirst immer an meinem Tisch sitzen. Und das, was mir ist, das ist dir. Und das ist das, was unser Vater uns auch sagt. Du isst nicht unter dem Tisch, das, was runterfällt. Du isst das, was auf dem Tisch steht. Das isst du. Volle Kanne. Das gibt er uns. Ich möchte euch zum Schluss noch etwas weitergeben. Ich habe es einerseits da vorne aufgeschrieben und andererseits möchte ich das euch verteilen. Es kann jeder so ein Zettel nehmen und wir lassen nachher ein bisschen ruhige Musik laufen. Tönt das für euch durchlesen. Das sind Proklamationen über unserem Leben. Und wir haben gehört, wenn wir über unserem Leben proklamieren, was passiert dann? Dann wird es wachsen, genau. Das Licht geht auf. Und das sind Proklamationen, wenn wir mit unseren Lippen bekennen, dann wird es werden. Ich bin gestern am Morgen ganz allein im Laden gewesen. Und die einen von euch wissen, ich bin ein bisschen unselbstständig. Ich kann lieber, wenn noch jemand mit mir im Laden ist. Für die anderen, für Trud, für Tieren und Pia ist das kein Problem. Aber wenn ich allein bin, dann ist es immer so ein bisschen, uiuiuiui, kommt das echt gut. Und dann bin ich am Morgen zum Vater und dann gesagt, so, und jetzt bekenne ich etwas. Ich habe drei Sachen bekannt über den Tag. Ich habe gesagt, ich will viele Leute. Ich will für jeden genug Zeit haben. Und ich will, dass man es auch reingeht. Das habe ich am Morgen bekannt. Und ich kann ja sagen, das war ein so ein gewaltiger Tag gewesen. Es sind viele Leute gewesen. Ich hatte Leute auf Besuch, die sind nicht Schuhe kaufen, die sind einfach schwätzen. Und ich hatte Zeit für die. Ich kann auch sagen, am Nachmittag sind Leute aus Norwegen, die haben mich seit 8 Jahren nicht mehr gesehen, die sind plötzlich im Laden gestanden. Und ich habe dann gesagt, was macht denn ihr da? Und wir haben eine Stunde lang im Laden können schwätzen. Ist niemand reingekommen. Aber es sind viele Leute gekommen, den ganzen Tag. Und es ist mir so etwas vorhin gelaufen. Es ist einfach genial. Ich habe den ganzen Tag wirklich Gott einfach können danken, dass er so ein guter Vater ist. Und ich habe gemerkt, wir müssen anfangen zu regieren, bekennen und dann wird es werden. In meinem Leben herrscht Überfluss, weil mein himmlischer Vater mich aus dem Land des Mangels in das Land, das er unseren Vätern zugeschworen hat, geführt hat. Ich lege die Bettlermentalität, ich lege die ab. Leset das durch. Und dann bekennt das. Vielleicht gibt es 2, 3 Sachen, die ihr bekennen wollt. Vielleicht sind es alle die Proklamationen, die ich sage, ich will das bekennen. Dann bekennt das jetzt. Nehmt es mit. Ihr könnt es irgendwo aufhängen in die Bibel oder ihr könnt es kopieren und überall an die Wand hängen zuhause. Und dann fangt das jeden Tag an bekennen. Und vielleicht gibt es auch noch mehr Sachen, die ihr bekennen könnt.